So, ihr Lieben, ja, wir haben Gästegottesdienst, im zweiten haben wir sogar eine Taufe. Wir haben die ganz große Freude, dass wir diesen Sonntag 12 Täuflinge haben, und zwar fünf Täuflinge aus Persien, ein Täufling aus Bangladesch, ein Täufling aus der Türkei, ein Täufling, eine Jüdin aus Israel, dann haben wir jemand aus Sri Lanka, jemand aus Ungarn und zwei Deutsche. Ist das nicht fantastisch? Preis dem Herrn. Und in der Welt, wie soll man sagen, Israel und Persien sind große Feinde im Moment im Politischen, aber in Jesus Christus, da werfen wir keine Bomben, da werfen wir nur die Liebe Gottes. Amen. Preis dem Herrn. Das ist so eine große Freude. Wir hatten einen so einen schönen Taufkurs gehabt über die 5 Wochen und so viel zusammen gelacht. Und das war eine wunderschöne Zeit. Wir freuen uns ganz besonders über unsere Schwester Shoshana aus Israel. Sie wollte ja schon mal vor 5 Jahren, hatte sich angemeldet zum Taufkurs, wollte das erste Mal kommen und ist ja dann in Bad Godesberg City umgefallen mit einem Gehirnschlag, wäre auch so gut wie gestorben. Und Gott hat sie wunderbar wiederhergestellt, geheilt. Sie hat noch ein bisschen Schwierigkeiten mit dem Sprachzentrum, aber jetzt ist sie wieder dabei und wird heute Mittag getauft. Ist das nicht eine Gnade Gottes? Es ist so wunderbar, was Gott tut, und wir sind so dankbar zu Gott. Ja, wir haben heute wieder eine schwierige Frage. Wir haben es angekündigt. Manche haben mir das Feedback gegeben. Was sind denn das für Predigten? Die gehören nicht in die Gemeinde, die gehören auf die Straße. Und wie gesagt, es ist natürlich eine Predigtreihe für unsere Gäste, dass auch wir ja Gäste mitbringen können. Und es sind auf jeden Fall auch, wir haben auch Feedbacks bekommen, dass diese Fragen auch von unseren Freunden, die Gott suchen, die auf der Suche sind nach Gott, die viele Fragezeichen haben, und dass sie euch helfen können, diese Fragen auch zu benutzen, um ins Gespräch zu kommen über Jesus. Ja, die Frage, die uns heute beschäftigt, gibt es denn nur eine wahre Religion? Das ist das, was uns immer wieder begegnet, auch wenn wir mit Leuten ins Gespräch kommen. Das ist auch, was uns begegnet, auch wenn mit Suchenden, die jetzt nicht unbedingt Anhänger einer anderen Religion sind, aber eben auch Leuten, die aus anderen Religionen kommen. Letztens habe ich einen Muslim begrüßt, der kam aus der Nähe von Indien. Und dann sage ich, ach, wie schön, dass wir Muslime hier bei uns haben. Wer hat Sie denn eingeladen? Ja, ein anderer Muslim hat mich eingeladen zum CLW. Ich sage, wow, cool. Und wie kam das? Ja, sagt er, ja, hier im CLW ist man so freundlich zu Muslimen. Das ist wunderbar und das ist ein gutes Zeugnis, eine gute Empfehlung für unsere Gemeinde. Und ich mache im Moment ja viele Videos, freundliche Videos für Muslime, indem ich die Bibel erkläre. Und ich weiß, was für eine Atmosphäre im Internet herrscht. Jeder, der so ein bisschen unterwegs ist im Internet, weiß, was das für eine furchtbare Atmosphäre ist, der Respektlosigkeit, der Beschimpfung gegeneinander, auch in Fragen der Religion. Auch Christen dort, Muslime oder Andersgläubige beschimpfen, erniedrigen. Und das ist natürlich etwas, was nicht nur jetzt aktuell ist, sondern uns auch schon das Christentum seit Jahrhunderten begleitet, dass da so eine gewisse, wie soll man sagen, Einstellung ist bei den Christen, andere Menschen gering zu schätzen, weil sie Angehörige anderer Religionen sind. Und das ist für uns ein wichtiges Thema, auch als CLW. Viele, viele Kirchen, viele Christen entscheiden sich dazu, naja, es gibt nur einen Gott, es gibt viele Religionen, oder dass man auf dem Weg bleibt, halt eben, wir sind die einzig Richtigen und die anderen sind minderwertig. Wir werden sehen, wohin der Heilige Geist uns heute führt. Erster Punkt ist, viele Religionen, hinter welcher steckt denn nun der einzig richtige Gott? Das ist, was viele junge Menschen, viele Suchende bewegt. Das Lexikon gibt für Religion folgende Erklärung. Religio ist das lateinische Wort, heißt Rückbindung des Menschen an ein Glaubenssystem, an eine Vorstellung vom Jenseits, an eine Vorstellung, woher wir kommen. Weiter geht die Definition unterschiedlich kulturelle Phänomene, die menschliches Verhalten, Handeln, Denken und Fühlen prägen und Wertvorstellungen normativ prägen. Allein schon bei dieser Definition wird schon klar, wer im Zentrum der Religion steht, ist nämlich der Mensch und sein Denken, seine Entscheidungen und sein Fühlen. Es gibt ungefähr 10 große Weltreligionen neben den unzähligen anderen Religionen. Das sind einmal die abrahamitischen Religionen, natürlich das Christentum als größte, der Islam, das Judentum, die Bahai, dann die Religionen indischen Ursprungs, der Hinduismus, Buddhismus, Sikhismus, daneben der Konfuzianismus, Shinto, daneben eine unendliche Zahl, zahllose Religionen, orientalische Religionen, fernöstliche Religionen, afroamerikanische Religionen, ozeanische Religionen und daneben noch mehr unzählige Religionen polytheistischen Glaubens, Animismus, Gnostizismus, Esoterik, Ahnenkulte, Naturreligionen und. Wenn es nicht Hunderttausende, so gibt es doch Millionen von verschiedenen Religionen. Hinter welcher steckt der wahre Gott? Das ist die Frage, die viele unserer Mitmenschen beschäftigt. Und wie kann das sein, dass nur ein wahrer Gott ist und so viele unterschiedliche Religionen, die sich nicht nur total voneinander unterscheiden, sondern die auch einander entgegengesetzt erscheinen? Da gibt es Religionen mit Millionen von Göttern. Meine Tochter kam letztes Jahr aus Indien, hat uns einen Tempel gezeigt, wo so ganz kleine Bildchen waren, über einen riesigen Tempel verteilt. Tausende von verschiedenen Göttern war dieser eine Tempel geweiht. Religionen mit übersichtlicher Zahl von Göttern, dann Religionen mit einem Gott, die sogenannten monotheistischen Religionen. Und es gibt sogar Religionen, die keinen Gott haben, wo das Ziel ist, dass man selbst auf einer Reise ist und selber göttlich wird oder sogar Gott wird und andere Seelen zeugt. Aber darauf wollen wir heute nicht eingehen, weil wir keine Zeit haben. Das ist sehr verwirrend. Sehr verwirrend für die, die auf der Suche sind. Und das Schlimme ist, alle Religionen, obwohl sie so widersprüchlich sind und so verschieden sind, behaupten auch noch, die richtige zu sein. Viele von ihnen behaupten, der einzige Weg zu Gott zu sein und ins Paradies. Und manche von ihnen führen sogar heilige Kriege gegen Andersgläubige oder Anhänger anderer Religionen, die ebenfalls einen heiligen Krieg führen. Für viele junge Menschen ganz besonders unverständlich. Wie kann man im Namen Gottes andere Menschen, anderen Glaubens umbringen? Was auch widersprüchlich erscheint, ist, dass diese Religionen, die für sich den Alleinanspruch erheben, ganz verschiedene Wege zu Gott zeichnen. Verschiedene Wege in ein und dasselbe Paradies. Ich habe mal einige Widersprüche, es gibt sicher noch ganz viel mehr Widersprüche, aber einige Widersprüche mal zusammengestellt. Wie kommt man ins Paradies? Durch Leistung oder Askese? Hier auf der nächsten Folie sehen wir Herakles oder Herkules. Er begegnet der Göttin Arete, der Göttin der Tugend, und bekommt von ihr den Auftrag, wenn du 12 blutige Heldentaten vollbringst und 12 verschiedene Ungeheuer oder auch Menschen tötest oder die sogenannten Arbeiten, wenn du das alles vollbringst, dann wird dir der Eingang in den Himmel oder in das göttliche Olymp gewährt. Und sie spricht hier, denn von dem Guten und wahrhaft Schönen geben die Götter den Menschen nichts ohne Mühe und Fleiß. Was für eine fantastische Geschichte, gerade für uns Deutsche, ne, die wir so fleißig sind. Das hat uns schon immer bewegt, unsere Großväter und Urgroßväter. Wow, durch Fleiß und Arbeit ins Himmelreich. Ne, das steht übrigens auch auf dem Grabstein meines Uronkels Felix Warnschaffe in Berlin. Wer sich immer während bemüht, der kommt dann auch irgendwann ins Himmelreich. Das passt gut zu uns Deutschen. Und sogar die Geschichte Geschichte von Herkules ist ins Brandenburger Tor eingemeißelt worden an den Seitenwangen von Langhans. Was hingegen steht dem Leistungsgedanken, ist die nächste Folie. Dort sehen wir einen Heiligen, sein Name ist Simeon Stylites der Ältere. Dieser Mann verbrachte jahrelang auf einer Säule. Er verbrachte dort die Zeit meist stehend in der Sonne oder im Regen. Man brachte ihm ab und zu Speise oder das Abendmahl. Und er verbrachte dort jahrelang, weil er den Eindruck hatte, durch Askese und völligen, wie soll man sagen, Verzicht auf sein normales Leben, dass das der Eingang ins Himmelreich ist. Einer der vielen Säulenheiligen in der damaligen Zeit. Nun, was ist der Weg ins Himmelreich? Heldentaten zu verbringen, fleißig zu sein oder nichts zu tun auf einer Säule? Ein anderer Widerspruch. Was ist richtig? Was ist der richtige Weg ins Himmelreich? Selbstbeherrschung oder Ekstase? Viele Religionen fordern absolute Exzellenz des Verhaltens, Selbstbeherrschung in der Heiligkeit. So fordert zum Beispiel der Islam die Einhaltung der 5 Säulen des Islam. Das Bekenntnis, Ishadu, das Gebet, das Salat, das Fasten, Ramadan, die Almosen, das Zakat oder die Pilgerreise, die Hadsch. All das einzuhalten, und Sure 5, Vers 94 sagt sogar, wenn wir unsere Sünden bereuen und nicht wiederholen, dann wird Allah uns vergeben, aber Allah wird die bestrafen, die eine Sünde wiederholen. Was für ein hoher Anspruch, wenn nicht sogar ein unmöglicher Anspruch an unseren Charakter. Im Gegensatz dazu wieder die Tempelreligion der griechischen Götter, wo man eins wurde mit Dämonen oder Geistern im Tempel, zum Beispiel der Aphrodite, indem man sich mit Prostituierten einließ. Was für ein Widerspruch. Dann ein weiterer Widerspruch, der für uns sehr aktuell ist in der heutigen Zeit. Wie kommt man ins Paradies oder ins Himmelreich? Indem man als Märtyrer stirbt im Heiligen Krieg oder indem man friedlich ist? Und nicht nur die Muslime kennen den Heiligen Krieg, auch wir als Christen haben unsere Zeiten hinter uns. Hinter uns sehen wir Papst Urban II., den Zweiten, der 1099 zum Kreuzzug aufrief, um Jerusalem von den Muslimen zu befreien und versprach, jeder, der an diesem Kreuzzug teilnahm, würde alle seine Sünden vergeben. Hingegen Buddha, Gautama Siddhartha, er hat dann als 29-Jähriger seine Frau und seinen kleinen Sohn verlassen, hat 6 Jahre in strengster Askese gelebt, sich fast zu Tode gehungert und wurde dann erleuchtet in der Meditation und in der Aufmerksamkeit und erlebte in der Auflösung seiner Ich-Verhaftung sein Nirvana. Welcher Weg ist der richtige? Zumal die größte Weltreligion, das Christentum, und jetzt kommen wir zu uns, unter allen anderen Religionen der Geschichte, unter allen Weltreligionen in der Geschichte am vehementesten behauptet hat, die allein wahre Religion zu sein, untergliedert ist in sich feindliche Lager. So die katholischen Kirchen, verschiedene katholische Richtungen, diverse orthodoxe Kirchen, noch mehr evangelische Gemeinschaften, unzählige evangelische Freikirchen, Unternehmen, christlich aussehende Sekten und Kulte. Und nichts ist so widersprüchlich wie die Geschichte der Christenheit 2000 Jahre lang. Die Kreuzzüge gehören zu unserer Geschichte. Und ich möchte das nicht so sagen, so als Freikirchler, indem ich mich überhebe über andere Christen. Wir selbst sind alle fehlerhafte, begrenzte Wesen. Es gibt keine Kirche, die perfekt ist. So, die Kreuzzüge gehören zu unserer Geschichte. Die europäisch-christlichen Länder haben jahrhundertelang Sklavenhandel begünstigt und 2000 Jahre lang gepredigter Antisemitismus von unseren Kanzeln. Das verwirrt viele. Und ich denke, es ist auch wichtig, als überzeugter Christ, so wie wir es sind, uns immer wieder mit diesen Dingen zu beschäftigen, immer wieder zu lernen, warum Menschen Gott so sehr hassen, Vielleicht ist der Grund deswegen, weil sie sein Bodenpersonal nicht verstehen. Und es ist wichtig für uns als Christen, ihre Sprache zu verstehen, ihre Gedankenwelt zu studieren, um ihnen zu begegnen auf der richtigen Ebene. Aus diesem Hintergrund wird mir noch viel kostbarer, wer eigentlich Jesus Christus ist. Amen. Jesus Christus war eine faszinierende Persönlichkeit. Und er ist sie immer noch, aber als er hier auf Erden war, da war er unverstehbar für die Menschen und noch unverstehbarer für die, die einer Religion angehangen sind. Für die religiösen Führer war er ein Brecher der Gesetze. Immer wieder haben sie ihn beobachtet, wie er das Sabbatgebot brach. Er heilte die Kranken am Sabbat. Er erlaubte seinen Jüngern am Sabbat, ihren Hunger zu stillen, indem sie von den Ähren die Körner nahmen und sich davon sättigten. Und sie versuchten, ihm etwas nachzuweisen. Sie versuchten, ihm nachzuweisen, dass er ein Gesetzesbrecher war. Aber sie wurden konfrontiert mit seiner absoluten Reinheit und Heiligkeit. Da war keine Sünde an ihm. Amen. Sogar Pilatus sagt, ich kann keine Schuld an diesem Mann finden. Jesus Christus, er ist die einzigartigste, reinste Person, die jemals in unserer Geschichte gelebt hat. Amen. Er war der Sohn Gottes. Und doch wurde er nicht in einem Tempel geboren oder in einem Palast. Er wurde geboren in einer ärmlichen Krippe eines Stalls. Er lebte auch nicht wie ein König oder wie ein Herrscher. Und doch hat er die größte Vollmacht gehabt, die je ein Mensch besessen hat auf Erden. Er hat Kranke geheilt, er hat Dämonen ausgetrieben, er hat sogar die Toten auferweckt. Er hat zwar niemals von sich selbst behauptet, ein Gott zu sein, aber Menschen sind vor ihm niedergefallen und haben ihn angebetet und haben ihn verehrt. Thomas sagt zum Schluss, mein Herr und mein Gott. Amen. Er kam nicht, um eine Religion oder um eine Kirche zu etablieren, die über die Welt mit Waffen herrschte. Aber er kam mit einer weit gefährlicheren Waffe, als jede Atombombe Kraft hat. Er kam mit der Waffe der Liebe. Amen. Preis dem Herrn. Er hatte solch eine Liebe für die Menschen, dass die Menschen ihm verfallen waren. Sogar die Pharisäer sandten ihr Killerkommando zu ihm, die ihn umbringen sollten, die ihn verhaften sollen. Sie hörten die Worte seiner Weisheit und sie kamen zurück zu ihren Auftraggebern und konnten nur berichten von der Liebe und Weisheit Jesu. Was für ein wunderbarer Mensch, Jesus Christus, einzigartig. Dabei lud er nicht zu einem System ein. Im Gegenteil, er frustrierte Menschen, die nach Religion suchten. Ich möchte mit euch eine Geschichte lesen, die ich so faszinierend finde, aus Markus 10, ab Vers 17. Dort begegnete er dem reichen Jüngling, eine Geschichte, die viele von uns gut kennen. Und da heißt es hier in Vers 17, und als er den Weg hinausging, lief einer herbei, fiel vor ihm auf die Knie und fragte ihn, guter Lehrer, was soll ich tun, damit ich ewiges Leben erbe? Wow, was für eine Frage. Was kann ich tun? Sag mir etwas, was ich tun kann, damit ich ewiges Leben erbe. So viele Menschen sind auf der Suche nach dem ewigen Leben. Und jetzt kommt die Antwort von Jesus. Jesus aber sprach zu ihm, was nennst du mich gut? Niemand ist gut als nur einer Gott. Die Gebote weißt du, du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsches Zeugnis reden, du sollst nicht vorenthalten, ehre deinen Vater und deine Mutter. Wow, was für eine Antwort. Wir hätten etwas anderes erwartet. Wir hätten gedacht, glaube an mich, glaube an das Evangelium und du bist gerettet. Und Jesus gibt hier eine völlig andere Antwort. Eine Antwort, die wir nicht erwartet hätten. Eine Antwort, die viele muslimische Lehrer in die Hände klatschen lassen vor Freude und sagen, da seht ihr es selber, Jesus ist ein Lehrer des Islam. Denn was sagt er? Er sagt, halte die Gebote und du wirst ewiges Leben erben. Jesus, wie konntest du das sagen? Und dann lesen wir weiter. Dieser junge Mann antwortet, Vers 20, er aber sagte zu ihm, Lehrer, dies alles habe ich befolgt von meiner Jugend an. Mit wem hatte er es zu tun? Er hatte es zu tun mit jemandem, der völlig in dem System der Religion drin war. Dieser junge Mann, er befolgte alle Gebote von seiner Jugend an und ich glaube sogar, er sagte die Wahrheit. Ich glaube, dieser Mann war radikal. Er glaubte an seine Religion und er tat das, was er sagte. Aber siehst du mal, was schon aus diesen wenigen Versen, welche Informationen wir von Religion bekommen. Dieser Mann war völlig absorbiert von Religion. Dieser Mann war völlig in diesem System drin. Wenn ich das und das tue, dann komme ich vielleicht ins Himmelreich. Aber schau mal, als er konfrontiert worden ist mit Jesus, da lief er zu ihm hin, fiel auf seine Knie und fragte, Herr, was soll ich tun, um ewiges Leben zu erben? Ich sage dir eins, Religion kann dir niemals Heilsgewissheit schenken. Niemals. Religion kann dir niemals sagen, ob du ins Himmelreich kommst oder nicht. Weil Religion hat eine Eigenschaft. Religion wird niemals Gott zum Zentrum machen, sondern wird immer den Menschen und deine Taten zum Zentrum machen. Du musst das tun, du musst das tun, du musst das tun. Dann kommst du vielleicht ins Himmelreich. Aber wenn du im Zentrum stehst, dann weißt du nie, ob du gut genug warst oder ob du alles getan hast. Religion kann uns nicht retten. Amen. Und dann sagt Jesus zu ihm, und das verstehen wir noch viel weniger. Jesus aber blickte ihn an, Vers 21, gewann ihn lieb. Hörst du? Er gewann ihn lieb, er wollte ihm nichts Böses. Und sprach zu ihm, eins fehlt dir, geh hin, verkaufe alles, was du hast. Gib den Erlös den Armen und du wirst einen Schatz im Himmel haben und komm und folge mir nach. Er aber ging, entsetzt über das Wort, traurig weg, denn er hatte viele Güter. Und Jesus blickte umher und spricht zu seinen Jüngern, wie schwer werden die, welche Güter haben, in das Reich Gottes hineinkommen. Die Jünger aber erschraken über seine Worte. Jesus aber antwortete wieder und sprach zu ihnen, Kinder, wie schwer ist es, in das Reich Gottes hineinzukommen? Es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Öhr der Nadel geht, als dass ein Reicher in das Reich Gottes kommt. Wow, spätestens jetzt verstanden die Jünger nur noch Bahnhof. Sie waren sogar erschrocken über die Worte ihres Meisters. Was hat Jesus hier gemacht? Hat Jesus hier einen jungen Mann extra auflaufen lassen? Nein, hier steht, er gewann ihn lieb. Er sah, dass dieser junge Mann absolut absorbiert war von diesem Denken der Religion. Wenn ich das und das tue, wenn ich A, B, C, D, E tue, dann komme ich ins Himmelreich. Und er konfrontiert ihn mit der Unmöglichkeit der Religion, dass keine Religion uns retten kann. Das tut Jesus Christus hier. Er frustriert jeden religiösen Menschen. Er sagt, wenn du wirklich das Gebot erfüllen möchtest, wenn du wirklich alle Gebote erfüllen möchtest, dann hat er es getrieben bis zum, wie soll man sagen, Maximum. Verkauf alle deine Habe. Denn er wusste ganz genau, da war sein Schwachpunkt. Der junge Mann war sehr reich. Und deshalb war auch ein Grund, warum er sehr reich war. Weil er liebte den Reichtum. Das war sein Punkt. Verkauf alles und wirst du einen Schatz im Himmel haben. Ist das der Weg, um ins Himmelreich zu kommen? Nein, es ist nicht der Weg. Es war nur seine Schwäche. Und Jesus Christus, er sagt zu seinen Jüngern ein Wort, was sie, wie soll man sagen, schockiert hat, was sie frustriert hat. Es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr geht. Viele Theologen sind daran verzweifelt an diesem Wort. Sie haben dann das so ein bisschen erklärt. Ja, da gibt es einen kleinen Toreingang in Jerusalem, der ist nur so klein. Und dann, wenn ein Kamel kommt, dann muss das erstmal abgeladen werden. Das Kamel muss auf die Knie und dann muss das Kamel da so durch. Und so gibt es ganz, ganz viele Erklärungen. Aber dieses ist so, wie Jesus es gesagt hat. Es heißt nicht, du musst das kleine Tor da in Jerusalem. Es heißt, das Kamel kann einfach nicht durch das Nadelöhr. Punkt aus. Und er sagt, genau so schwer ist es für einen Menschen, in das Himmelreich Gottes zu kommen, wie wenn ein Kamel durchs Nadelöhr gehen würde. Es ist nämlich unmöglich. Das ist das, was Jesus sagt. Und die Religiösen sind frustriert. Und auch die Jünger sind frustriert und fragen ihn, wer kann dann noch errettet werden? Ja, das ist eine gute Frage. Und diese Frage kann Religion dir nicht beantworten. Keine Religion kann dir einen Weg zeigen, durch den wir errettet werden, indem wir Dinge tun. Was ist der Sinn dieser Geschichte? Sie lässt uns in Depression. Sie lässt uns in Frustration. Und dann wechselt die ganze Geschichte. Sie verändert sich total. Und sie kommt zu Vers 27. Jesus aber sah sie an und spricht: Bei Menschen ist es unmöglich, aber nicht bei Gott. Denn bei Gott sind alle Dinge möglich. Merkst du jetzt den Unterschied zwischen Religion und Jesus Christus? Religion gibt dem Menschen die Illusion, wenn du das und das tust, dann kannst du das Himmelreich verdienen. Aber Christus führt uns durch sein Kreuz zur Frustration unserer eigenen Kraft. Wir können nicht gerettet werden. Es ist nichts, was wir tun können. Nichts. Aber da ist jemand, der rettet. Das ist Gott. Amen. Da ist jemand, der uns rettet. Das ist Jesus Christus. Er ist unser perfektes Opferlamm. Er kam, um für dich und mich zu sterben. Er kam, um den Preis zu bezahlen. Jesus erscheint, die Spielregeln von Religion ins Gegenteil zu verdrehen. Er sagte Dinge, die Religiöse aufgeregt haben. Er sagte in Matthäus 9, 13, ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder. In Vers 12 sagt er, nicht die Starken brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Und in 1. Timotheus 1, Vers 15 steht dieses wunderbare Wort, Christus ist in die Welt gekommen, um Sünder selig zu machen. Amen. Halleluja. Jesus Christus hatte eine unwahrscheinliche Anziehungskraft zu den Schwachen, zu denen, die in Sünde lebten. Er war bei Prostituierten, er war bei Verbrechern, er verbrachte Zeit mit ihnen und er aß und trank sogar mit ihnen, sodass die Pharisäer ihn einen Säufer und Fresser nannten. Aber Jesus ließ seine Liebe fließen. Jesus ließ seine Liebe und seine Vergebung fließen. Und dann wurden Menschen transformiert. So wie dieser verhärtete Zachäus, der Menschen auspresste und Menschen ausbeutete. Ein Essen mit Jesus bei McDonald's. Und dieser Mann war ein veränderter Mann. Amen. Er sagte, ich werde meinen Schaden, den ich angerichtet habe, vierfach wieder gut machen. Und ich werde mein Reichtum den Armen geben. Wow. Was für ein verändertes Leben. Wodurch? Durch Liebe und Gnade Jesu. Das ist die Botschaft von Jesus. Religion sagt, tu etwas, leiste etwas, dann kommst du ins Himmelreich. Jesus Christus berührt die, die schwach sind. Jesus berührt die Sünder mit seiner Liebe. Und wenn wir mit seiner Liebe in Berührung kommen, dann werden wir zu Heiligen. Dann werden wir zu Menschen, die den goldenen Ball weitergeben. Amen. Das kann nur die Liebe. Wir hatten eben noch ein Gespräch mit einem muslimischen Vater hier um 8.30 Uhr. Er sprach vom Islam, wie der Islam ihn enttäuscht hat. Ich habe gesagt, Angst vor Strafe ist eine große Kraft. Viele Menschen haben viel bewirkt, weil sie Angst hatten. Aber ich sage Ihnen, was viel größer ist als Angst, ist die Liebe. Amen. Ist die Liebe. Ich kann mich noch erinnern, als junger Mensch, das erste Mal, wo ich mich verliebt habe, ich wusste nichts von Liebe, aber ich war damals Tischtennistrainer. Ich habe 11-, 12-Jährige trainiert Und ich war kein besonders guter Trainer. Ich habe draußen geraucht und dann habe ich den 11-Jährigen, 12-Jährigen gesagt, und jetzt schneller laufen, erstmal Konditionstraining. War kein besonders gutes Vorbild. Und die haben mich geärgert. Die haben mich bis auf Blut geärgert. Und ich war dann so hart geworden und ich habe sie extra getriezt und noch mehr Liegestütze und noch mehr Sprint. Und ich kann mich erinnern an den Tag, wo ich mich verliebt habe. Das erste Mal, das allererste Mal. Und meine Freundin mir gesagt hat, ich liebe dich. Und ich bin zum Training nicht gefahren, ich bin geflogen, geschwebt. Und alle diese jungen Teenager, die mich so drangsaliert haben und geärgert, ich habe es gar nicht mehr gemerkt. Ich habe sie mit Liebe behandelt. Denn Liebe ist das, was dich verändern kann. Amen. Es ist die Liebe Gottes, die Sünder zu Heiligen macht. Es ist die Liebe Gottes, die uns total transformiert. Die Geschichten von Jesus aufgeschrieben haben. Sie haben diese Nachricht genannt Evangelium. Das ist griechisch und heißt fröhliche Nachricht. Weißt du, warum fröhliche Nachricht? Weil diese Geschichten wurden aufgeschrieben vor 2000 Jahren. Man kannte nur Götter, vor denen man sich fürchtete, denen man Opfer brachte, denen man sich sogar selbst opferte oder seine Söhne opferte. Wenn du ein Opfer bringst, dann wirst du gereinigt und kommst ins Himmelreich. Aber hier predigten Leute das Evangelium. Weißt du, warum man es fröhliche Nachricht nannte? Es war die Geschichte von einem Gott, von dem man noch nie gehört hatte. Es war der Gott, der sich entschieden hatte, schwach zu werden. Der sich entschieden hatte, ein Mensch zu werden, alle unsere Leiden zu tragen. Und nicht nur das, er hatte sich entschieden, ein Opfer zu werden, damit wir ins Paradies kommen. Wow, was für eine Botschaft. Man nannte es fröhliche Nachricht. Amen. Jesus Christus. Religion stellt den Menschen in den Mittelpunkt und lässt ihn allein mit seiner Leistung und der Ungewissheit des Heils. Jesus Christus, er vergibt uns. Das ist meine Taschentuchpredigt. Viele kennen sie schon, aber vielleicht für die heute das erste Mal da sind. Schau, Religion, wenn das Gott wäre und das bist du und ich. Religion sagt diese Richtung. Du musst aus eigener Kraft die Gebote halten und dann bist du irgendwann im Paradies. Jesus Christus, er ist für mich wie dieses reine Taschentuch. Absolut rein und heilig. Die Bibel berichtet uns, dass Gott wusste, dass niemand ins Paradies kommt. Niemand ist perfekt. Aber Jesus, der Gott ist, wurde Mensch und kam zu uns, diese Richtung. Und jeder, der vorher ein Sünder war und sich entschlossen hat, in Jesus Christus hineinzukommen, ist heilig. Ist weiß. Vorher waren wir Sünder. In Christus sind wir perfekt. Wenn du mich heute fragst, Mario, wenn du heute stirbst, heute ist dein Tag, Al-Qaida, Maschinengewehr, Handgranate, und du musst heute sterben, bist du im Himmel? Ja, ich bin im Himmel. Nicht, weil ich besser bin als du, sondern ich bin in etwas Besserem, in Jesus Christus. Amen. Lass uns zusammen beten. Halleluja. Ich möchte euch einladen, dass wir unsere Augen zusammen schließen. Halleluja, Jesus. Ich möchte dir von ganzem Herzen danken für deine große Liebe. Herr Jesus Christus, ich danke dir für deine Gegenwart, dass du heute hier bist, religiöse Ketten zu sprengen, Herr. Dass du heute hier bist, Menschen, sogar Menschen, die sich Christen nennen, von Religion zu befreien. Und dass du heute hier bist, Menschen zu berühren mit deiner Liebe und Gnade. Halleluja. Ich möchte gern, während unsere Augen noch geschlossen bleiben, möchte ich gern die Gelegenheit geben zu einer Einladung. Ich möchte gern fragen, vielleicht sind hier Menschen, die zum ersten Mal wirklich verstanden haben, was der Inhalt dieser fröhlichen Nachricht ist, dass die Nachricht des Evangeliums. Und die sagen möchten, ich möchte genau das machen. Ich möchte mein Leben hineintauchen in Jesus Christus. Ich möchte, dass er meine Sünden reinwäscht. Ich möchte, dass er mein krankes Herz heilt von allen Verwundungen und Verletzungen und Ablehnung. Ich möchte heute Jesus einladen in mein Leben. Wenn du das heute möchtest, heb doch mal ganz kurz deine Hand und ich möchte gern für dich beten. Ist jemand hier? Heben Sie doch mal ganz kurz Ihre Hand. Ich würde gern für Sie beten. Preis dem Herrn. Ist jemand da? Heben Sie ihm kurz Ihre Hand. Halleluja, Jesus. Danke, Vater Gott. Preis dem Herrn. Wow, wir sind ganz unter uns. Amen. Halleluja. Danke, Jesus. Vater Gott, dann möchte ich dir danken, Herr, für diesen Gottesdienst, Herr. Ich möchte dir danken, Herr, für deine Gnade und für deine große Liebe. Und ich möchte heute auch noch eine Einladung aussprechen an die, die schon Christen sind. Vater, ich danke dir dafür, Herr, dass du uns völlig frei gemacht hast von jedem religiösen Denken, Herr. Wo wir gedacht haben, wir müssen das und das tun, um deine Liebe zu verdienen. Vater, ich danke dir, Herr, dass heute die Kraft des Evangeliums uns freisetzt, Herr. Ich danke dir, Herr, dass genau andersrum ein Schuh draus wird, Herr. Du berührst uns mit deiner Liebe und mit deiner Power, Vater. Und wir werden von Sündern in Heilige verwandelt, Vater. Wir werden zu Menschen, Herr, die deine Liebe und deine Kraft weitergeben. Ich danke dir dafür in Jesu mächtigen Namen. Vater, ich möchte dir auch ganz besonders danken für alle, die heute schwach sind und krank sind, Herr. Dass du sie berührst und heilst, Vater, in dem Namen Jesus. Vater, ich danke dir, Herr, dass wir heute auch beten dürfen für die Kranken und für die Schwachen, Herr. Ich danke dir von ganzem Herzen, Herr, dass du Menschen heute berührst, in Jesu Namen. Amen. Wir schließen den Gottesdienst ab. Kommt alle gut nach Hause. Ich bitte das Segnungsteam nach vorne. Wir legen die CD ein. Und wer noch Gebet haben möchte, Pastor Daniel, Edith sind noch hier und das Segnungsteam, dann lasst für euch beten und könnt gerne nach vorne kommen. Gott segne euch alle. Amen.